Muchel, kannst du mich mal kurz kneifen, vielleicht?
So, au!
Ja, geil, okay, es ist doch kein Traum. Ich kann es nicht glauben. Ich habe das Gefühl, das letzte Mal, als wir hier saßen, waren wir auch euphorisiert.
Ja.
Aber vielleicht nicht so euphorisiert wie heute, oder? Also ich würde sagen, den Mittwoch habe ich zumindest schon ein bisschen ausgeblendet, weil das, was da gestern passiert ist, war so krass.
Habe ich mich tatsächlich auch gefragt, schmecken Derby-Siege besser? Natürlich schmecken sie besser, aber also war das 2-1 gegen Stuttgart, war das von der Ekstase krasser als gestern?
Schon.
Also der Moment, weil da so alles auf einmal kam,
ja, ne?
Und mit so Anlauf, also mit Baldé-Anlauf sozusagen.
Ja, das stimmt.
Man konnte es und dann in die letzte Minute, aber
du liegst zurück, also ja, du bist mit einem Mann weniger und dann in so einer Nachspielzeit dieser Sololauf von Baldé.
Ja, das war krass, aber die Stimmung war so der Unterschied, finde ich.
Du meinst jetzt über das gesamte Spiel gesehen?
Ja, über das gesamte Spiel gesehen. Diese Vibration die ganze Zeit im Körper und
schon,
so.
Schon gehört so, ja, Stuttgart, das war auch noch krasser als Ulm, so der Aufstieg und so. Ja, weil es war alles auf 10
Nichts
Sekunden.
War krasser als der Aufstieg.
So, heute. Und das, der Aufstieg, ich meine, war halt so über 90 Minuten und dann lag es hinten und alles so super geil. Es war nicht dieser eine Bäm-Moment. Aber auf die Diskussion bin ich eingegangen.
Nee,
ich
auch nicht.
Nichts wird krasser.
In meinen Augen auch. Aber es war.
Das nächste ist die Meisterschaft. Die wird vielleicht krasser.
Ist aber interessant.
Wow.
Europa. Es ist ja, ich meine, nur noch Bayern ist besser als wir.
Ja, gut.
Ja, also klar, verlieren wir mal dann so ein unnötiges Spiel gegen Augsburg, aber gegen Dortmund 1-1, so gewinnen gegen Stuttgart. Wer ist denn dann auch? Leverkusen vielleicht, aber sonst.
Zweitliges gegen Kiel kann man auch schon mal raus.
Ja, das ist, weil der HSV ist.
Fokussiert auf die Liga, nur noch Fokus auf die Liga.
HSV ist wie Baccarriata. Mal gut, mal schlecht.
Wow.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV.
Meine Frau.
Pia Muchel und ich, Gato, bin dabei. Wir haben Kai eigentlich auch, aber ich weiß nicht,
wo er ist. Er ist abhanden gekommen.
Er meinte, yo, ich bin dabei, aber nun gut.
Sitzt hier nicht. Somewhere.
Over the rainbow.
Ich habe dieses Intro ohne Köpi. Wir haben es immer noch nicht hier aufgeladen. Wir müssen es echt
machen. Wir sind Vorsätze für 26.
Wir sind sehr fleißig, was solche Sachen
angeht. Es kommt.
Aber beim Live-Podcast hatten wir es.
Das stimmt. Ja. Na, kommt. Für 26 sind wir bereit.
Ja. Derby-Sieger.
Derby-Sieger.
Alles geil.
Unglaublich.
Wer nicht hüpft, der ist ein Bremer. Hey.
Endlich wieder konnte man es sehen. Es haben auch fast das ganze Stadion mitgemacht. Und es fühlt sich gut an, wir können einen Mini-Part mal diese Pokal-Niederlage, das Unentschieden.
Es ist so viel passiert in dieser einen Woche, Hilfe.
Total, es war echt viel Fußball.
Ja, es war viel Fußball und viel Stadion vor allen Dingen, viel im Stadion chillen, vor allem noch Nachspielzeit, Elfmeterschießen.
Ja,
die Pyrotechnik abwarten, Pyropause.
Die Mannschaft hat sich verändert, die Startelf hat sich verändert.
Jatta ist back.
Es ist nicht so, wie es vor einer Woche war.
Es ist viel passiert.
Es ist so viel passiert. Ja. Wie sollen wir das denn jetzt chronologisch aufarbeiten, Gato?
Wir fangen mit dem
Kielspiel an.
Genau. Muchel, du warst da.
Ja.
Ich war nicht da, du warst.
Ich war da.
Da, sehr gut so. Es wurde spät. Es ist das eingetroffen, was man sich nicht erhofft hat oder gewünscht hat, die Verlängerung, denn es war schon spät, ein bisschen keine Verlängerung, es ist, ach du Scheiße.
Für dich ja nun nicht zu Hause, ne?
Wobei ich sagen muss, die Verlängerung war noch eine Sache, da dachte ich sogar bei dem 1-0 dann, geil, jetzt nur noch sauber runterarbeiten, ja, war wohl nix.
Ja, die Kiel-Nummer, also ich habe mir spät eben gerade jetzt noch nicht mehr angeguckt, auch die Ergebnisse nicht, aber das, was ich so von meiner Erinnerung weiß, ist zum Glück nicht mehr so viel, weil man hat es ist nur noch 5% vorhanden. Ich weiß nur, dass es unnötig war. Wir haben mit einer fasten A-11 begonnen, aber die Einwechselspieler waren dann eher die B-Nummer, die naja, dann reinkam. Also
fast A11. Wir haben mit Perez im Tor gestanden, der schon mal nicht A11 ist. Dann haben wir mit Ramos gespielt, der auch nicht A11 ist.
Aber Capaldo war zum Beispiel auch gar nicht im Kader.
Und also Rösting Lelis, der nun auch nicht A11 in dem Sinne ist. Also es waren schon mal drei Spieler, ja, die jetzt...
Aber ich fand es ein bisschen, Rösting Lelis, so musst du fast... Also spielen lassen irgendwie, weil der hat davor auch gespielt, Dompe noch, war klar, dass er geht, was für gegen Bremen brauchst du. Würde ich sagen, ist okay, Perez, klarer B11-Kandidat natürlich. Und die Frage ist, Capaldo war, glaube ich, nicht im Kader, dafür hat dann ja Ramos gespielt. Ob du es im Bundesligaspiel, hätte man jetzt Bundesliga-Englische Woche, hätte man ihn dann auch geschont? Oder war es halt wirklich irgendwie eine Verletzung? I don't know. Ist auch Schnee von gestern. Aber es war so eine leichte B11 und ich habe mir dann noch danach gedacht, also ich hatte einen größeren Hals, als ich dachte am Tag danach, jetzt wo die Auslosung war, gegen Stuttgart, Kiel zu Hause, so, ja, haben wir natürlich auch auf der Platte Stuttgart, hat sich trotzdem ein bisschen relativiert, weil hätten wir jetzt gegen Hertha oder irgendwie Pauli gespielt, hatte ich noch einen größeren Hals, aber ich, also,
das Spiel war schlecht.
Es war schlecht,
ja. Die 90 Minuten waren einfach echt schlecht, wir haben überhaupt nichts, keinen Zugriff gehabt, gar nichts, also es war wirklich...
Es war so ein Nichtsspiel, ja. Irgendwie, so ein Kiel absolutes halt, Nichtsspiel.
Kiel vorne offensiv zu schlecht, auch um irgendwie Kapital zu schlagen, es war...
Hatten aber die besseren Chancen über
Spiel gesehen. Aber so. trotzdem halt einfach, sie waren halt ein Zweitligist, so, weißt du, in der ersten Liga konntest du einen Fehler machen, dann weißt du, scheiße, das klingelt, und da war es wieder erfrischend zu sehen, so wie letztes Jahr, machst einen Fehler, ach komm, die kombinieren dann auch irgendwie schräg nach vorne und der Ball kommt nicht ganz an, der verspringt und du weißt, wenn du gegen guten Erstligisten spielst, dann hast du direkt das 0-1 bei dir. Aber ja, Kiel offensiv schwach, wir auch nicht gut. Kiel dachte ich, können noch 1000 Minuten weiterspielen, haben da diese Standardsituation, unseren Freischuss macht er gut rein. Fairerweise, da gab es nichts zu holen. Und ja,
dann naja, wieder schießen. Und naja, aber zu vorher war ja diese Situation, du hast das jetzt so schnell abmoderiert, ja, hier, aber es wurde klar, dass Bakariata im Kader steht und da waren alle schon so, oh, okay, die ganze Zeit vorher überhaupt
Spannung,
keine,
wie wird das?
Überhaupt nicht berücksichtigt und dann kommt natürlich das, was kommen muss oder beziehungsweise das, was man irgendwie so, dass irgendwie Bakker in der 98. Minute eingewechselt wird für Königsdörfer.
Und eine Bude und, macht, ey.
Ja, und jeder wie im Stadion krank. So.
Das war, so, also ey. Jatta war, der Name war wurde sehr, sehr laut, ja, geschrien.
Also du merkst schon, dass ja. Er beim HSV einfach einen ganz besonderen Stellenwert. Alle irgendwie, viele lachen über ihn und er wird irgendwie über ihn gewitzelt und aber so. Aber
er wird auch gefeiert, so für.
Genau, ja. Weil dieses Unkonventionelle, wie er halt spielt, es ist halt so, Jatta macht halt Jatta-Dinge. Ja. So, und irgendwie.
One of a kind.
Ja, und das sind irgendwie Sachen, die da hat jeder dann Bock drauf oder jeder möchte ihn vielleicht auch wieder beim Scheitern irgendwie sehen und sagen so, ah, habe ich doch gewusst und so. Aber nee, er macht genau das Gegenteil und haut das Ding da rein.
Mich hat sehr für ihn gefreut. Einfach Erfolgserlebnis für den HSV war es in dem Moment auch wichtig. Hätte ja keiner ahnen können, dass es noch in die Hose geht, aber
er ist ein total geliebter Spieler, Jatta. Also ist ja schon ewig da, längst dienstältester Spieler, würde ich jetzt mal so einfach raushauen.
Ja, und halt eine besondere Geschichte einfach, ne? Ja,
und
aber
dann kommt 118. Minute der bitte. Ausgleich. Ja.
Das war meiner Meinung nach Fehler von Ramos, wie der da reingegangen ist. Schwierig.
Ja, auch schwierig, das zu pfeifen. Also wenn man sich das im Fernsehen nochmal anschaut, ja, musst du den geben, kannst du machen, musst
ich find's
du
nicht. Okay.
Verwandelt haben sie ihn natürlich schön, ne? Ja, also kann man nicht
sagen. Ich find's okay, da dachte ich natürlich dann diese B11-Theorie so, oh, hättest du da jetzt halt einen A11-Spieler stehen, hätte so, ne? Aber das war natürlich dann der Stock. Eine Stockfehler, er hatte davor auch noch so 2, 3, 4 andere, wo du gesehen hast, reicht vielleicht ganz für die A11, aber er war jetzt nicht schlecht und die Einstellung stimmte und Motivation und alles gut, aber dann nicht komplett halt so rund und sauber gespielt und das war dann vielleicht der eine Prozentpunkt, wo es dann halt und dann ja fängst du halt die 1-1-Bude und da dachte ich so, ey, spiel doch einfach mit der A11, baller die doch jetzt weg und wenn da schon 80% E11 ist gegen Bremen, das Derby da, da rennen die doch von alleine.
Und es fing ja eigentlich ganz gut an, ne? Vieira, so die ersten, weiß nicht, so 20 Minuten war schon ganz klar, wo du dachtest, okay, der hat heute richtig Bock zu zocken. Bock, so. Ja. Und dann ist das echt so abgeflacht.
Ja.
Und dann kam das Elfmeterschießen.
Da war mir aber, als es hieß Elfmeterschießen, war mir schon klar, irgendwie, das wird nichts mehr, weil ich weiß nicht, irgendwie sehe ich den HSV da jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie eine Stärke ist, auch von der Mentalität her nicht irgendwie.
Ich dachte, das ist so gut, wir ziehen es, dann dachte ich so, okay, wer soll denn schießen?
Ja, wir haben uns alle schon die Namen zurechtgelegt, aber dass,
Dann kam alles anders.
Dann kam irgendwie alles anders. Zuerst hält Perez noch den Elfmeter von Marco Ivicic, oder wie er ausgesprochen wird, I don't know. Hält er ziemlich gut und war da gleich auf Zack, weil der Ball wäre, vielleicht hätte er sich wieder ins Tor gedreht. Und dann, ja, vorher hatte Philipp getroffen, dann kommt
auch, Vera. Auch, also wenn ihn ausgeguckt hat, ja, ansonsten auch echt schwach geschossen. So halb hoch,
ja.
So halb nach rechts, glaube ich. Also er hatte ultra Glück gehabt, dass der Torwart nach links gesprungen ist. Vera dann eigentlich ganz okay geschossen.
Ja, Torwart war trotzdem
Torwart war dran, aber trotzdem, ich sag mal, wenn der Torwart in der richtigen Ecke ist und dein Ball geht rein, dann hast du trotzdem irgendwas richtig gemacht.
Ja.
Ja, Muheim, Latte.
Eigentlich, okay. Es wäre ein schöner Treffer gewesen, wenn er ihn Millimeter weiter nach unten platziert hätte. Also an sich war der ja jetzt nicht beschissen geschossen, aber das kam dann noch.
Und dann kam es zu Mohoro, wo ich dachte so, Alter, ey, der hat...
Ich habe noch nie so einen schlechten Elfmeter gesehen, glaube ich. Ja,
aber warum... Ich habe gar nicht die Schuld richtig bei ihm gesucht. Ich dachte so...
Der ey, muss...
Warum muss
der muss weggerutscht sein oder so.
Ja, warum muss der arme Teufel denn schießen dann vier?
Ja.
Anscheinend hat er in der Schießer bei im Training wohl die Elfmeter ziemlich sicher und war da ein sicherer Schütze. Und
ich habe keine Spielerfahrung.
Der ist ja auch so angedribbelt, so gefühlt. Jung. Und es war so, man dachte sich so, okay... Hä? Also irgendwas muss da schiefgegangen sein, weil das kann's ja nicht gewesen sein.
Also es hätte genug andere Spieler gegeben, ja, die eher hätten schießen sollen, vielleicht als er.
Ja, scheiße.
Ist jetzt mal leicht gesagt.
Also ja, die dann auch Verantwortung übernehmen, also, ne? Ja, ja. Ich meine, er muss ja dann, oder er muss so die dicksten Eier ever haben, aber dann nee, kannst du halt nicht so einen Elfmeter schießen, so. Dann musst du ihn halt so wie Muheim meinetwegen schießen an die Latte oder irgendwie.
Das war halt wirklich
bisschen besser.
So lasch einfach, komplett ohne Energie.
Ja, ich glaube, Vuskovic hätte fünften geschossen, aber dazu kam's dann halt nicht mehr.
Nee. Also, ärgerlich verloren gegen Kiel im Elfmeterschießen. Ich muss sagen, das Elfmeterschießen oder der verschossene Elfmeter von Sumahoro und Muheim, ja, sind ärgerlich, sind aber nicht die Gründe, warum wir rausgeflogen sind. Nee. Also ja, wenn man das jetzt von
der Liga sieht, war einfach kein tolles Spiel.
Wir haben einfach die 90 Minuten vorher einfach ziemlich, oder die 120 gepennt. Minuten vorher einfach scheiße gespielt, ja, und hätten das Spiel vorher ziehen müssen als Bundesligist. Und dementsprechend, ja, im Elfmeterschießen ist es eine 50-50-Chance, wenn du dann irgendwie die Elfmeter da so...
Fand ich übrigens... Habt ihr nicht gesehen, weil ihr im Stadion wart, im TV wurde Klaus Costa nochmal irgendwie so zwischen irgendwie, ich glaube, Halbzeit, Verlängerung irgendwie interviewt oder so. Und irgendwie war dann so letzte Frage noch so, oder vom Kommentator so, ja, und habt ihr dann auch Elfmeterschießen geübt? Und er so, nein. Und lächelt ihn so an. Und ich so, innerlich so, was soll das? Es gehört doch zu einer professionellen Vorbereitung zum Pokalspiel dazu, außer man spielt jetzt gegen Sechsligisten, dass du mal im Training irgendwie Elfmeter, also es war so nach dem Motto, nein, haben wir nicht, wir gewinnen das und so weiter und so fort, weil es auch nicht überheblich gemeint und gesagt, aber trotzdem dachte ich so, ey, warum zur Hölle trainiert man da nicht, also außer gelogen, trainiert man nicht einfach Elfmeter? Also das ist doch, selbst wenn jeder Schütze...
Weirder, weirder Antwort auf so eine Frage, ja, sag einfach ja, tu doch so.
Ja, da dachte ich so, ja, also irgendwie, ich kann's, mit Selbstvertrauen geht man da, aber ja, das ist so, ey, einfach nur der Fakt, dass man das nicht gemacht hat, fand ich ein bisschen schwach. Aber gut.
Aber gut, unsere Tränen sind getrocknet. Aber
Nee, ich wollte das Thema jetzt abschließen.
Ja.
DFB-Pokal, der kürzeste Weg nach Europa, ist damit Geschichte.
Jetzt müssen wir den lang gehen.
Umso bitterer, weil ganz kurz hätten wir gegen Stuttgart jetzt zu Hause gespielt. Wir hätten eine Chance gehabt und es spielt, ich glaube, Freiburg gegen Pauli oder irgendwie so ein Kacke gegen Kacke.
Freiburg gegen Hertha, Hertha
irgendwie, Freiburg. Irgendwie so. Das heißt, im Halbfinale hast du...
Die Zecken spielen gegen Leverkusen und Bayern gegen Leipzig.
Ja, hast du schon mal 33%ige Chance auf den Finaleinzug.
Ja.
Also es ist schon bitter, aber gut, nächstes Jahr wieder. Wir probieren es nächstes Jahr vielleicht mal irgendwann mit einer A11. Und
aber ich sag so, ich habe jetzt gestern auch nochmal gedacht, lieber in der Liga, die drei Punkte sind wichtiger als...
Also klar nicht, also ja,
finde ich.
Jetzt ist alles geil, aber trotzdem dachte ich danach so, ey, mein Gott, aber gut.
Ja, trotzdem, ich war danach ganz schön down und hatte eigentlich gar keinen Bock aufs Derby.
Ja.
Ich war wirklich so, jetzt das Derby vor der Brust. Ich war echt so, oh nee, ey, scheiße. Egal, trotzdem fing es an, dann ja Derby-Stimmung zu gehen.
Schon ein paar Tage vorher,
ein paar Tage vorher.
Schlagzeilen machten sich breit.
Ja, die Bremen, also vorher hatte ja auch die Kieler, hatten auch schon die Treppe auf St. Pauli irgendwie in ihren Farben angemalt. Aber dann Derby eben, die Bremer hatten sich dann nachts irgendwie dazu berufen gefühlt, dann Plakate in der Stadt aufzuhängen.
In unserer Stadt geht's noch?
Ja, aber so sind sie.
Respektlos.
Ja, nein, und haben dann überall Plakate aufgehängt in vielen Stadtteilen, wo sie halt gefakte Zitate von Merlin Polzin.
HSV Raute in Fadenkreuz.
Ja, und also nur so eine Sache, um so ein bisschen zu piesacken. ja, von HSV-Seite kam gar nicht so viel. Und nee, ich war erst war ich so in dem Moment so, dachte ich so, schade, ist irgendwie von uns relativ ruhig. Auf der anderen Seite irgendwie auch geil, weil man nimmt sie einfach nicht ernst.
Ja,
so.
Dadurch sind
und
sie
gibt
irgendwie
ihnen gar nicht die Bühne. Sie haben, ja, haben irgendwie auch schon vorher bei dem Spiel beim Heimspiel von Bremen.
Ist so geil, wie du sagst, ist so, als wären wir Bayern München und Bremen so 1860 München oder so.
aber wir hatten ja,
schön, dass wir als Aufsteiger Bremen schon so, ach komm, Bremen.
Nein, eben nicht. Ich finde, wir waren jahrelang, waren wir so überheblich und haben uns über alle rübergestellt und haben uns über alle lustig gemacht und haben gegen Bremen gepiesackt. Und jetzt haben wir es insofern, nö, wir haben es gar nicht nötig im Sinne von, dass wir uns jetzt auf so eine Ebene geben müssen, sondern wir
konzentrieren uns auf das Sportliche.
Ja, nein, nee, und auf uns und wir gucken auf uns so ja. Und dementsprechend fand ich es dann irgendwie auch ganz sympathisch, da gar nicht so drauf einzugehen und denen einfach auch zu zeigen, so, wisst ihr was, also ihr interessiert uns gar nicht. So, wir schauen auf uns.
Wir schauen auf uns und dazu kommt noch, finde ich persönlich, dass ich greife jetzt ein bisschen vor, was ich tatsächlich zusätzlich noch wahnsinnig respektlos fand und einfach sehr, 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 sehr unsportlich. Ich weiß nicht, ob ihr es aus euren Positionen im Stadion auch gesehen habt, aber auf der Nord konnte man es ganz klar und deutlich erkennen. Direkt im Stadion bei den Ultras, bei den Bremen Ultras im B-Rang ganz vorne stand einer mit einem grünen Laserpointer und hat die ganze Zeit Heuer Fernandes in der ersten Halbzeit in die Augen geleuchtet. Das war, also.
Da muss auch mal, also das hat ja der Stadionsprecher
zweimal durchgesagt, aber da muss doch ein Ordner kommen und dem Jungen das abnehmen, sag mal.
Das ist doch klar, kannst du mit dem Fernglas, kannst du das sehen, kannst ihn spotten und dann
raus mit dir.
So, ne?
Hausverbot.
Ja. Ja, es ist, Bremer sind halt, also, ja. Ich meine, zusammen mit den Zecken, ne, diese Freundschaft, da ist echt, da zieht Scheiße sich echt an und das ist echt, also wenn ich das,
boah, grün und braun, die Farben zusammen sind auch echt heftig, ey.
Das ist wirklich
schon schwierige Farben. Wir haben es aber genutzt zur Spielvorbereitung, wie jetzt rausgekommen ist, hat Merlin Polzin die Plakate in der Kabine gezeigt, die Anti-HSV-Plakate und hat das mal so richtig den Spielern die Nase gerieben und hat sie damit nochmal gepusht, so nach dem Motto, ne, was das kann nicht sein, unsere Stadt und Derby und so sieht's aus. Da hat, glaube ich, Pausen gesagt, das hat uns nochmal die letzten paar Prozent gegeben, dass wir richtig gierig auf den Sieg sind.
Aber auch allgemein muss ich sagen, wenn man das jetzt so hört, hat das ganze Trainerteam um Merlin Polzin natürlich ganz viel gemacht, um irgendwie diesen Moment,
diesen besonderen, ja, das Knistern in dem Derby den Spielern nahe zu bringen,
weil du hattest beim Derby gegen die Zecken, muss man sagen, sie haben es das Derby nicht angenommen und wir haben ja alle gesagt,
es kam zu verstanden
früh und wussten gar nicht, was da so auf sie zukommt und er hatte jetzt in der Woche hat er Miroslav Zadach, unseren Busfahrer, der ja schon seit Ewigkeiten, ich weiß bestimmt schon 20 Jahre Busfahrer beim HSV ist, der hat der Mannschaft so von den Derbys erzählt und hat so ein bisschen seine Sicht der Dinge aus den letzten Jahren, die er alle mitgemacht hat, irgendwie den Spielern erzählt. Dann gab es ja vor dem Spiel diesen Busempfang vor dem Volksparkstadion, den es ja nicht zum ersten Mal gab, den gab es ja schon häufiger, aber sonst ist der Bus durchgefahren und die Leute standen mit den Fahnen, haben mit Pyros irgendwie den Bus begleitet ins Stadion rein und im Bus saßen die Spieler, haben rausgeguckt, hatten ihre Kopfhörer auf und haben
sich mit anderer Musik beschallt oder
ja,
so.
Ja, oder haben abgeschaltet, haben es aber trotzdem mitbekommen.
Oder haben unseren Podcast gehört, nochmal zur Vorbereitung.
Sicher das.
und dieses Mal auch das war anders, denn es war von vornherein mit dem Trainerteam wohl abgesprochen, dass man vorher aussteigt und zu Fuß durch diesen Marsch geht. Das wussten die Spieler aber nicht. Und auch das sind wieder so diese kleinen Kniffe, die, und ich glaube, da spielt mit rein, dass so ein Merlin Polzin, wie wir es ja auch im Live-Podcast mitbekommen haben, der weiß halt, wie die Fans ticken, weil er das selber aus eigener Erfahrung weiß. Er weiß, was es bedeutet, hier ein Derby zu spielen und hat vielleicht den einen oder anderen Busempfang in seiner Zeit als Fan auf der Nordtribüne auch schon mitgemacht und wird dann auch vielleicht gedacht haben, so ey, also eigentlich müssen die Spieler hier mal durchgehen oder das kriegen sie so nicht mit.
Und er hat so emotionale Kniffe, ne, wie er die Spieler nochmal so ein bisschen pieksen kann, was
aber,
das angeht.
Aber die hast du, glaube ich, auch nur, wenn du eben genau diese Seite als Fan da sein irgendwie nachvollziehen kannst und das immer mitgemacht hast.
Weil ist ja gut, immer dieses raus aus der Komfortzone, dieses, zum Beispiel auch dieses, aber also raus aus der Bubble ist, glaube ich, so, weil ansonsten hast du immer die gleichen Abläufe und ansonsten, er hat ja auch im Live-Podcast gesagt, dass sie dann oben durch das Stadion, durch den zwischen B- und C-Rang einmal so eine Runde drehen, um diese Atmosphäre aufzusaugen und ich glaube, das ist total wichtig, dass du nicht nur Hotel, Bus, Katakomben und dann kriegst, klar, du bist im Stadion, kriegst das irgendwie alles mit, aber ja, fand ich mega, die Aktion. Ja.
Plus
sind sie zu Fuß halt durch diesen Mob durch. Und irgendwie Mats Wessing, der Teammanager, hat irgendwie gesagt, so und raus jetzt alle. Und Rembeck hat jetzt im Interview gesagt, ja, und alle waren so, wie raus jetzt. Und dann sind sie zu Fuß da durchgegangen. Und ich fand diese Bilder vorher schon
so geil. Fand ich so schon geile Bilder. Gut.
Und da kannst du als Spieler ja gar nicht, also da das Gänsehaut, bekommst du mit.
Ja.
So. Und das kannst du gar nicht an dich ranlassen. Und wenn das diese Fünktchen sind, die Motivation dazu beigetragen haben, die Motivation jetzt gegen Bremen so hoch zu pushen, dann hat wirklich alles geklappt. Und das hat man, finde ich, von der ersten Minute an gesehen, dass die Total. Mannschaft einfach da war.
Das Aufwärmen war gut. Bremen war auch gut drauf beim Aufwärmen. Also ich meine, scheißegal, wenn man laufen drauf ist. Aber man hat jetzt schon beide Mannschaften waren sehr, sehr gut und garstig unterwegs. Dann kamen die Choreos. Buchel, da hattest du beste Sicht drauf, würde ich sagen.
Ja, war natürlich geil, ne? Alles riskieren, so.
Ich das war für mich das erste Mal, ich war halt unter der Plane sozusagen und meinte dann irgendwann, Muche, kannst du mir mal ein Foto schicken? Ich will voll gerne wissen, wie es aussah. Und dachte so, schade, das Foto hätte ich jetzt auch gerne schon auf meinem Handy, aber ich war, glaube ich, unter dem Siegen oder so. Toll.
War ganz groß kämpfen und siegen, alles riskieren, diesen HSV, ja. Den Gesang, den es.
Auf geht's Rot, Hosen, genau. Kämpfen und siegen.
Entschuldigung. Und darin war
ich bin auch drin.
Und gut, sah halt mega geil aus, ne? Vom Spiel gab es schon die ersten Spruchbänder und ja, da war halt schon Derby-Stimmung, ne?
Und Merlin Polzin hat es vorm Spiel gesagt, wir spielen nicht 11 gegen 11, es sind 54.000 HSVer gegen die Bremer.
Ja. Und das hat man gemerkt. Also die Stimmung war auf jeden Fall, das war schon der Unterschied denn zu dem Stuttgart-Spiel, dass einfach die Stimmung gleich von vornherein, klar, es gab jetzt für dich, Gato, ganz gut, natürlich keinen Stimmungsboykott mehr von der ersten Minute.
Ja, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, natürlich.
Ich finde es aber auch übrigens, ich habe mal drüber nachgedacht, dieser Stimmungsgeschichte, wie ist denn dieser Gipfel ausgegangen? Weißt du auch nicht, ne?
Ja, man hat das Ganze entschärft und hat einige Sachen zurückgenommen.
Ich finde es einfach nur wichtig, dass die, also unterm Strich, dass diese gute Stimmung in Deutschland beibehalten wird. Und wenn das echt, weil das bockt nicht, wenn dann, das ist so ein krasser Vorteil gegenüber England und anderen, also erstens bockt es so und auch international gesehen ist es so ein krasser Vorteil und wenn du das jetzt wegregulierst.
Ja, umso besser, dass man das mit so einer Art von Boykott irgendwie hinbekommt, ohne irgendwie, ne, vielleicht könnte es, also vielleicht gibt es andere Sachen, da wird Gewalt angewendet oder sonst was. In dem Fall hat man einfach durch Stimmungsboykott
darauf aufmerksam gemacht. 12 Minuten schweigen und dann...
Und dadurch den Druck aufgebaut. Und ich finde, wenn das das Mittel ist, um Erfolg zu haben, ey, come on.
Ja, also, das ist nicht,
ne? Hier kleiner Sidefact noch, weil mich das ein bisschen verwundert hat, heute in meiner Gegner-Check-Vorbereitung, habe ich mitbekommen, dass Mainz, ich weiß nicht, ob die einzigen waren, die haben da nicht mitgemacht. Die
Mainz? Warum machst du Mainz?
Ja, die haben vor nicht allzu langer Zeit gegen Hoffenheim gespielt, deswegen habe ich mir die Spielzusammenfassung nochmal angeguckt und Hoffenheim, die Fans haben eben auch 12 Minuten da geschwiegen und Mainz hat einfach weiter angefeuert. Fand ich ein bisschen sass, aber
okay, habe ich ehrlicherweise hab ich nicht mitbekommen, aber nice to know und vielleicht weiß einer unserer Hörer das.
Ja, vielleicht ging es ihnen auch auf die Nüsse einfach.
Ja, kein Bock drauf. Mainz ist Logenpublikum.
Ja, die so jetzt singt für uns.
Das ist doch so ein Faschings-Karneval-Ding da.
Herrlich. Aber gut, kommen wir zurück zum Derby. Da war Aufstellung. Bakariata, wo wir schon waren. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Er hat in der Startelf gestanden. Ich so, wow. So eine überragende Leistung beim Pokal hat er irgendwie nicht gezeigt, aber
es war nicht die einzige. Es gab ja einige Änderungen zum Spiel jetzt.
Einige Kiel, Überraschungen auch.
Capaldo in der hinten drin für Ramos.
Dann ist eine Änderung, aber war fast klar.
Ja. Fernandes im Tor war auch eigentlich klar. Dann, Jatta, hattest du es gerade schon angesprochen, war auf jeden Fall überraschend für
Mikkel Bronsis.
Und Sumahuru.
Und Gotschalesvili hätte auch recht spielen können.
Genau, Gotschalesvili wäre und Sumahuru, der auch.
Für Muheim.
Genau.
Muheim.
Da gab es aber eine Hintergrundgeschichte wohl, wurde des Öfteren angesprochen. Also Polzin hatte dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, weil er auch darauf angesprochen wurde, intern, da machen wir nichts mit. Und ich habe dann nochmal irgendwie so eine Zusammenfassung, alle Stimmen nach dem Spiel mir angeguckt. Und da hatte er betont, und ich glaube, daher rührt das, Muheim war wohl nach der Niederlage gegen Kiel sehr, sehr emotional und hat da irgendeine Scheiße gebaut, würde ich jetzt mal da reinlesen oder ist mit der Situation nicht so umgegangen, wie man sich das vereinsintern wohl gewünscht hätte und deswegen war das eine kleine Strafe, würde ich behaupten.
Okay. Wow.
Ja. Ja.
Also, dann soll es so sein. Bitte nächstes Spiel nochmal bestrafen, dass er dann sowas abreißt, was er jetzt.
Also so konnte man das zwischen den Zeilen rauslesen. Ja,
auf jeden Fall war es jetzt wahrscheinlich wegen Überpünktlichkeit.
Nein, es war eher eine Maßnahme sozusagen.
Ja, wegen strebhaften Verhalten. Irgendwas, vielleicht hat er mal einen über den Durst getrunken oder keine Ahnung was. Ist aber scheißegal.
Er hat einen Elfmeter verschossen, er wird sich ordentlich aufgeregt haben, ne?
Dann Dompe vorne und Philipp in der Spitze und Vieira auch über die Flügel. Also, war schon anders.
War anders, ja.
War anders, und wenn man das jetzt mal so resümiert, was hat geklappt, was hat nicht geklappt?
Sumahoro, muss ich sagen, wenn wir da jetzt gerade über die Ausspielung sprechen, ich finde, der Junge hat Ansätze, trotzdem wirkt es noch etwas unglücklich. Also er könnte froh sein, dass das auf der Seite dass es so funktioniert hat jetzt gegen Bremen. Ich glaube, gegen andere Gegner, ich meine, gegen Bayern war das letzte Mal, wo er irgendwie gegen Olise, glaube ich, war das, ne? Ja, wo er kein Land gesehen hat. Da tat er mir natürlich richtig leid. Und ja, also ich glaube, der Junge hat Talent, aber der ist noch nicht da, wo wir ihn brauchen.
Ja.
Sehe ich auch so ein Lala, ein okayer Auftritt.
Jatta war auch, ne, Jatta macht Jatta-Dinge. Ich finde, er hat nach hinten wieder, ne, ein paar gute Läufe gehabt. Und ich finde auch, dass er hat deutlich schneller versucht, den Ball abzugeben und zu Doppelpass zu spielen.
Ich finde, er wirkt körperlich fitter als zuletzt, jetzt, als ich ihn auf dem Platz gesehen habe. Man hat das Gefühl, der hat ein bisschen Tempo wieder dazu gewonnen und ist irgendwie nicht so schwerfällig. Ich fand ihn zuletzt immer so langsam, schwerfällig, irgendwie nicht so schnell im Kopf auch. Ich finde, das hat Da merkt man ein bisschen Fortschritt auf.
Zuletzt meinst du Anfang des Jahres?
Genau, das ist, meine ich mit zuletzt, nicht gegen Kiel.
Aber das hatte Merlin Polzin noch gesagt.
Er hat die Pause genutzt.
Er wurde ja auch intern, also nicht nur aufgestellt, sondern auch ermahnt wegen des Fitnesszustandes, der nicht optimal war, wohl bei Jatta. Und da soll er jetzt wohl dran gearbeitet haben. Er hat ja ein bisschen Zeit gehabt jetzt und soll wohl jetzt wieder ein bisschen besser auf den Beinen sein.
Dabei hat er sich immer nach Boniface von Bremen den Fitnesszustand sich angeschaut und gedacht, hey komm, ich bin auch fit.
Ich bin auch fit.
Hey, der sieht schon ganz schön bullig aus.
Ja,
ne? Also
ist krass. Ja, ein paar Gramm zu bullig.
Deswegen ist er ja auch nicht mehr in der Startelf.
Ja. Also der sah schon aus, also die Hose so auf 7:30 immer so Baggy Pants, ne?
Ja, das ist ja ganz wilder Typ. Ja. Vorne
Philipp,
eine hundertprozentige, würde ich sagen.
Ja, der Kopfball.
Also das ist schon sehr, sehr schade gewesen, dass er da nicht den ein bisschen besser getroffen hat, weil die Flanke war überragend.
Von Dompe. Ja. Und ich glaube, so ein Dompe hat dann zu Recht auch einen Hals. Das wäre so ein sicherer Assist für ihn.
Ja,
eine unglaubliche Flanke. Und dann hast du da vorne irgendwie ein
Schmierhaar.
Letztes Jahr hattest du Selke da stehen, der hätte den blind gemacht.
Ja, wirklich. Bitter, und ich glaube, dieses mit Königsdörfer ist ja irgendwie dann ja auch so, also schön und gut, dass die vorne schnell sind, aber ich erinnere mich an ganz paar Situationen in der Hinrunde, wo uns das irgendwie geholfen hat, dass sie schnell sind. Ansonsten soll da eher einer rein, der weiß, wo das Tor steht und irgendwie die Bälle halten kann, weil, also Philippe hing auf jeden Fall total in der Luft.
Ja, Leistungsabbau einfach auch im Vergleich zu Beginn der Saison. Einer der wenigen. Die meisten haben noch ein paar Schippen draufgepackt und bei ihm ist leider wieder ein bisschen eingefallen, die Nummer.
Dann ging das Spiel eigentlich los und man muss sagen, ich finde, der HSV hatte alles unter Kontrolle. Es war wirklich so, wir haben wirklich gut gespielt. Siehst du es anders?
Doch, nee, sehe ich genauso. Solide erste Halbzeit, wir waren ein bisschen besser.
Offensiv auch mehr nach vorne gearbeitet,
nicht so also wir haben Chancen erarbeitet, aber jetzt nicht so die krassen Chancen, bis halt auf diese
Philippe-Nummer. So der richtige Abschluss, ne?
Ja, so, es fehlt dann ein Stürmer. Du kannst ja immer drum rumreden, du willst, aber das ist ein fitter Stürmer, wo dann der richtig steht, der die Nuss mal macht, der irgendwie mal keine Ahnung was, und so haben wir da rumgehampelt mit der falschen 9 so ungefähr. Ja, alles gut, aber bis zum Torabschluss.
Und dann kam aus dem Nichts das 1 oder das 0-1 durch Stage. Ja. Also es war so völlig random.
Wirklich völlig aus dem, vor allem, weil vorher waren wir die ganze Zeit eigentlich in der anderen Hälfte und haben da eigentlich ordentlich Druck gemacht, würde ich jetzt mal, so habe ich es zumindest gesehen. Und plötzlich fällt da diese Bude, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ja, und der Frust war krass, finde ich, in dem Moment, weil dann wusste man jetzt in die Pause mit einem 0-1, Bock gar nicht. Ja, scheiße.
Pause, nach der Pause... Ja, war eigentlich war es so, war gut, war alles okay, und dann ging das Spiel ab der 60 ist eigentlich so richtig los.
Naja, und man muss sagen, dass das Polzin dann aber auch rechtzeitig gewechselt hat. Manchmal ne, sagt man ja auch so, oh, die Wechsel kommen zu spät. Jetzt hat er in der 60. Minute hat er dann Muheim für Sumahoro gebracht, der irgendwie nicht so richtig
Fahrtaufnahmen
und Philipp auch nicht den besten Tag hatte, hat dafür Königsdörfer gebracht. Und ja, dann ging es eigentlich los.
Lokonga,
Maschine, der hat ein ganz klasse Spiel gemacht, finde ich.
Bester Spieler bis also
mega krass.
Also doch, ja, Fußgewinnspielinventur auch geil, ne? So, da macht halt auch so eine Nicht-Chance quasi dann Tor, ist halt auch schon.
Dompe auch krasses Spiel.
Dompe auch sehr, sehr gut, aber ich finde Lokonga, gerade auch in den ersten 60 Minuten ist er krass marschiert, hat echt mega gute Aktionen gemacht und es ist jetzt schon so, wo ich sage, ja, also Remberg und Lokonga für mich da die Nummer 1. Vera ist so ganz nett, dass er mal links, rechts überall rumwirbelt.
Der ist noch ein bisschen wild, ne?
Bisschen wild, bisschen diese ja, südländische Attitude und meckert viel.
Ja,
und
viel Diskussion.
Will 8 Elfmeter rausholen. Ja. Und
die sind auch
jubelt
sehr
alleine. Immer,
ne? Und ja, bla, bla, bla. Sehr viel Schauspiel dabei,
jeder
leider.
Jeder Schiedsrichter ist doch so, okay, und was sind hier die To-Dos? Ah, okay, also Vera will im Elfmeter ziehen und la, la. Und dann weißt du schon, ja. So, wenn der fällt, dann kriegt er eigentlich eher immer nicht, auch wenn es irgendwie klar ist.
Und der
ist.
Junge hat eine Rote bekommen wegen zu viel Diskussion. Also ich fand das nicht gerechtfertigt, aber mittlerweile denke ich mir so, hör auf zu diskutieren und spiel Fußball, Junge.
Ja. Dann aber 1-1 durch ja Lokonga, wir haben es gerade schon
angesprochen.
Sein drittes Tor schon, ja. Also muss man auch sagen, dafür, dass er gar nicht so häufig bisher oder immer gespielt hat. Ne,
von hat er gut gemacht nochmal, ja. So den einen Haken.
Ja. Ja.
Manche versuchen ihn einfach nur irgendwie raufzuballern, ja. Mit der Pike so. Und er
hat Haken, ihn gut getroffen.
Rutscht dann noch aus dabei tatsächlich, und aber macht das Ding dann rein. So 1-1 und da war auf einmal das Stadion wieder da.
Da ne? Waren wir heiß. Da, heiß wie Frittenfett.
Und dann...
Tor des Monats.
Fast Jahres.
Tor der
fast
Saison. Jahres,
also Saison wird auf jeden Fall in jedem Jahresrückblick wird dieses Tor zu sehen sein, was da Luka Vucevic dann mit der Hacke gemacht hat nach dem Freistoß von Vieira. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Also ich habe es mir mehrfach angeschaut und habe gedacht, wie kann man den so machen?
Ich habe das noch nie gemacht, aber ich bin nach Hause aus dem Stadion direkt aufs Sofa, The Zone an, das ganze Spiel mir nochmal reingezogen.
Achso, ich dachte, du hast versucht mit dem Ball den auch so.
Ich habe ein bisschen immer trainiert.
Im Garten
habe ich nicht, Ball. Aber auf dem Spielplatz. Ja. Nein, ich habe mir das ganze Spiel nochmal reingezogen und da habe ich, glaube ich, dreimal durch die Wohnung gebrüllt, komm her, du musst dir das angucken. Und dann kam Johannes an und meinte nur so, ja, sieht aus wie Ronaldo. Ich so, ja, siehst du, das so, spielt beim HSV.
Ich weiß gar nicht, wer hat es gesagt? Remberg hat es gesagt, der Junge macht Sachen, der ist, also, keine Ahnung,
er kann
wer,
irgendwie
der gezüchtet
er so,
ist. Ja. Er ist gezüchtet, sagt er.
Ja. Und er hat irgendwie gesagt, er kann sich das vorstellen, dass genau sowas passiert, weil er sowas wohl im Training auch mehrmals irgendwie am Tag abreißt. Also, krass.
Also, wenn der jetzt noch ein bisschen Geschwindigkeit bekommt dann und Agilität, dann ist er wirklich, also dreistelliger Millionenbetrag. Ist jetzt schon unglaublich, aber dann ist er wirklich...
Aber bitte bleib noch ein bisschen.
Ja. Savili Bru schreibt, Papa Kühnes Millionen nutzen, um Vucevic zu verpflichten. Wer schreibt es hier noch? Also es sind ganz viele, die hier reinschreiben, dass wir unbedingt versuchen müssen, Vucevic zu halten. Und egal was.
Ich habe auch das Gefühl, es ist gerade so die größte Angst vom HSV.
Für Lukas Ablöse. Fußgewürze als Lösung für das Problem im Sturm. Also,
das ist echt, wir haben noch Kong und Fußgewürze, wenn wir schon keinen Stürmer haben, dann werden wir zumindest im Nordderby da irgendwie kreativ.
Aber leider hat die Freude gar nicht so lange angehalten, muss
man
sagen.
3 Minuten später.
Ich konnte es nicht, also das war auch wieder so ein Moment, so wie so ein Schlag in die Magengrube, weil man es auch direkt in dem Moment schon an der Stimmung gemerkt hat. Es war wie so ein Film, der dann plötzlich wieder so überm Stadion lag. Ausgleich von einem gebürtigen Hamburger, Justin Nie, wie heißt er?
Nienmar. Hat genervt, aber man hat trotzdem dann irgendwie gespürt, da das ist noch nicht aller Tage Abend heute.
Ja, das habe ich noch nicht gespürt, aber nein.
aber es kann auch oder auch 2-3, ne? Ja. Aber das vielleicht in so einem Derby, wenn es erstmal so 2-2 steht, in der, was für eine Minute war das? 78. Minute, ja. Da sind dann nochmal so locker flockig, Viertelstunde, 20 Minuten zu spielen, dass da noch irgendwas geht, dachte ich schon so, ja, das könnte sein. Und so kam es dann auch. Dann wurde Paulsen und Gottschalk-Willi eingewechselt. Übrigens alles. Muham wurde in der 60. eingewechselt. Muham auch diese Flanke, nicht direkt die Flanke auf Lokonga gemacht, aber
er war zumindest auch dran beteiligt. Genau,
ja. Muham wirklich, also
war on fire. Man, ich glaube,
absolut on fire.
Ich glaube, der
Nachsitzen hat dem richtig, hat den richtig gepiekt, ne?
Ja, total gut. Und der war dann auch das, dem das 3-2 zu 50% gehört.
Mindestens, ja.
Mindestens, ja.
Tankt sich da auf der linken Seite gut durch. Links, rechts.
Direkt frontal, zack, läuft geradeaus, nicht schräg, links, direkt zum Tor, ja. Legt dann ab auf Paulsen und thank God, er ist ein Mittelstürmer, ja. Und macht ihn rein und.
Paulsen hatte freie Bahn und hat sie genutzt.
Ja, also, ich weiß nicht, wenn da jemand anders gestellt hätte, wie es ausgegangen wäre, aber wir sind froh, dass er da stand und dass er da nicht freut mich auch für ihn. Hat.
Die
ja.
3 Millionen waren er dann wohl doch wert.
Erstes Tor, der Captain trifft. Oh Mann, wunderbar. Ey. Da
das, ist Hase. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Habt ihr gesehen, ob er die Binde dann von Capello übernommen hat? Ich habe das nicht.
Ich glaube nicht.
Also nee, glaube ich nämlich auch nicht. Ich habe das dann nämlich im Fernsehen nochmal nachverfolgen wollen. Ich habe den Moment des Bindenaustausches auf jeden Fall nicht
auf
gesehen.
Auf dem Bild, auf dem Jubelbild hat er das auf jeden Fall
nicht,
auf
ne?
jeden Fall nicht an. Capello aber auch mit dem gehe ich mit. Ich hatte bei Instagram geschrieben, je länger das Spiel dauerte, desto besser wurde er.
Bei Kicker hat er wohl eine Note 5 bekommen,
ja, schreibt hier jemand. Weil, weiß ich gar nicht.
Warum auch
immer. Hat er den einen Fehlpass gemacht. Zum 0-1 hat er das gemacht. Da wo zum Beispiel Tuna Riga auch, das habe ich gar nicht verstanden. Da war so weit weg und ist dann noch weiter weggegangen. Also er hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht.
Ich auch. So. Ich auch, ja.
Einige haben geschrieben, sein bestes Spiel. Also für seine Verhältnisse ja, sag ich mal so, ne?
Was heißt für seine Verhältnisse? Aber ich finde, er kämpft sich immer mehr rein.
Genau, ja.
Der Einsatz stimmte, definitiv.
Total, aber da bei dem Tor war ich schon so, aber da gibt's jetzt auch nichts groß dran, sonst noch zu meckern von da.
Und ich fand es schon krass, auch zum Ende hin, wie Gosselaischwili und Capaldo, wie die sich gegenseitig hochgepusht
haben. Ja,
so
geil. Krass.
So, und dann diese.
Wie geil ist, dass du die beiden so zwei absolute Energiebündel, die da nur rauf und runter laufen und das Publikum mitnehmen und du denkst so, die spielen hier gegen den Erz, also ist ja der Erzrivale Bremen, aber deren persönlichen Feind und die haben schon, seitdem sie Kind sind, einen Hass auf Werder Bremen, so, ist halt so geil.
Richtige
so,
Kämpfer.
Ja, das ist halt so geil, das ist auch vom Trainerteam dann geil, dass das so rüberkommt, dass die das dann halt so annehmen und dann der Vibe geht halt auch dann direkt über aufs Stadion, das bockt.
Auf jeden Fall. Was ich noch während des Spiels beobachtet habe, was ich auch ganz spannend fand, als Paulsen noch nicht auf dem Platz war und noch auf der Bank saß, kam er
nicht mitgecoacht.
Ja, er kam immer wieder ans Spielfeldrand, hat sich Jungs rangezogen, hat die extra aus dem Spiel kurz rausgeholt, wenn es irgendwie möglich war, hat denen was ins Ohr geflüstert, war da die ganze Zeit lief er da mit auf und ab und hat da irgendwie ordentlich mitgewirkt. Das habe ich so noch nicht bislang irgendwie beobachtet, aber bei dem Spiel ist es mir jetzt besonders aufgefallen.
Ja, es war natürlich, es ist ähnlich so wie Selke letztes Jahr auch, ne? Der so in dieser Rolle irgendwie sich eingefunden hat. Und ich hatte es bei Pausen auch schon ein paar Mal gesehen, dass er das macht. Mhm. Also da nimmt er halt diese Captain-Rolle und seine Erfahrung, die da dann reinspielt, das sind wahrscheinlich auch genau die Dinge, warum man ihn gekauft hat. Ne?
Ja.
Also, dass er eben genau diese Erfahrung mit reinbringt, um den Leuten oder den anderen Spielern, den jungen Spielerinnen was mitzugeben und sie zu coachen.
Ja, sind also wahrscheinlich nicht genau die Dinge, er sollte schon wahrscheinlich ein bisschen mehr spielen und Tore schießen.
Nein, aber unter anderem,
genau. Unter anderem definitiv. Glaube ich, sonst hätte auch Selke wahrscheinlich behalten können. Aber man muss sich ja irgendwie mehr erhofft haben von ihm als von Davy Selke.
Auch wenn er jetzt noch nicht so viel gespielt hat, aber immerhin jetzt ein Tor am Wochenende geschossen hat. Ich muss sagen, immer wenn ich ihn sprechen höre oder in Interviews sehe, finde ich den Typen maximal sympathisch. Und
Remberg.
Ja, Remberg auch, sowieso.
Ja.
Aber Paulsen. Paulsen auch irgendwie ein cooler Typ.
Ja.
Hat noch mit Muham danach den Derby-Sieg gefeiert, wurde mir zugespielt.
Ja.
Zu Recht.
Wo?
Karaoke-technisch waren sie wohl unterwegs.
Ah, Teilhase.
So viel gibt's da in Hamburg ja nicht.
Also. There's one place.
Also, keine Ahnung, ich hab's nur gehört, ich war jetzt nicht selber da, aber wäre es natürlich geil.
Auf Sonntagabend nochmal in die Teilhase.
Scheiße, dass ich nicht da
war. Bist du so ein Teilhasengänger?
Ich war eine Zeit lang früher sehr, 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 sehr oft in der Teilhase.
Welches Lied würde sofort bei dir?
Ach, ich habe mir immer die gleichen gewünscht, die wurden nie gespielt. Letztendlich habe ich, glaube ich, immer irgendwie Lemon Tree gesungen, aber gut. Man kriegt, was man nimmt, was man kriegt. Ja, wirklich. Was ich mir schon alles gewünscht habe. Hamburg, meine Perle, habe ich mir früher da, ganz früher dann immer gewünscht. High School Musical. Sehr, ne? Ja, okay. So. Hm? Mhm. Ja, ich gehe mit der Zeit. Ja, und mit den sympathischen Menschen.
Ja, läuft. Ja, war, also, wie gesagt, 3-2. Ich fand es insgesamt einfach ein mega geiles Spiel. Es hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Klar, wenn zwei Gegentore sind, immer scheiße, aber wenn du dann trotzdem 3-2 gewinnst, da sind wir wieder bei dem Spiel. Lieber 3-2 gewinnen als irgendwie nur ein 1-0. Da hat man noch mehr Tore gesehen.
Ja, völlig geil.
Und was ich auch krass finde, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist und ob das halt einfach eine krasse Bubble ist, in der mein Algorithmus mich da auch reinsteckt, aber ich habe das Gefühl gehabt, heute gab es nur ein Thema in Fußball Deutschland, so irgendwie, oder? Das Nordderby, ja, alle haben es übertrieben gepusht. Ich, also von dem 6-0 von den Leipzigern da gegen Frankfurt habe ich nicht so viel gesehen wie von unserem Spiel.
Bei der DFL hat es aber nicht gereicht für ein Topspiel. Das muss man auch mal sich hinterfragen, was da
ja,
los ist.
Das
Nordderby seit wie vielen Jahren wieder, also klar, wir in der zweiten Liga haben wir gegeneinander gespielt, aber in der ersten Liga und dann ist es kein Topspiel, also ja. Come on.
Finde ich aber, der Instagram-Account Bundesliga macht einen guten Job.
Ja.
16,7 Millionen Follower und haben natürlich auch irgendwie die ganzen Rechte immer und posten pro Tag irgendwie 10.000 Sachen, aber echt, also gut. Also hätte ich jetzt von irgendwie der Bundesliga nicht so gedacht, aber es ist ja immer teilweise mal Shared Post, HSV, Bundesliga ja. Und so weiter und so. Ist schon, ist irgendwie ganz geil.
Das fand ich bei The Zone gestern tatsächlich sehr krass, als ich mir das alles nochmal reingezogen hatte zu Hause. Die sind da richtig mit, ich glaube, 4 Presentern letztendlich, einem irgendwie Ex-Werder-Spieler und sonst noch 3 The Zone-Presenter, sind die da hinten auch in den Katakomben vom Stadion rumgelaufen, waren dann irgendwie, glaube ich, beim Schiedsrichter-Team.
Nils Petersen, glaube ich, war auch dabei.
Ja,
ne?
Und dann haben die so zeigt, dass da jeder Schiedsrichter immer so eine kleine Fahne auf die Karte stecken darf in der Schiedsrichterkabine, wo sie herkommen und so. Also irgendwie hat man da viel so Backstage-Material, sag ich mal, bekommen. Das hatte ich bei Sky jetzt noch nicht so oft, aber fand ich interessant.
Wir sind jetzt auf dem 13. Platz mit 15 Punkten und haben ordentlich Abstand schon auf. Na, was heißt ordentlich Abstand, aber schon 4 Punkte auf Heidenheim, den Relegationsplatz, was schon mal wirklich gut ist, weil ja in diesem Spieltag auch einige wieder gewonnen haben, wo wir gesagt haben, oh scheiße, dass wir jetzt Heidenheim nämlich 2-1 gewonnen, Köln und die Zecken 1-1 gespielt, was eigentlich ganz okay war.
Last second. Ja. Und was ich auch krass finde, ist, wenn man mal guckt, ne, Köln ist auf dem 8. Platz, aber hat auch nur 16 Punkte. Wir haben jetzt extrem viele Mannschaften mit 15 und 16 Zählern irgendwie. Es ist alles sehr eng im Mittelfeld zusammengerückt.
Ja, punktetechnisch war der Sieg sehr, sehr wichtig. Jetzt, ja, 15 nach 13, ich würde sagen, den Punkteschnitt, den nimmt man mit, dann endet man da irgendwie bei 38 Punkte. Mhm. Wunderbar, steigst nicht ab, auch St. Pauli. 17. Mainz, 18. Die kommen jetzt vermutlich noch ein bisschen, aber Heidenheim halt auch hinten. Also wenn du da Heidenheim, Pauli hinter uns hast und dann noch irgendwie Augsburg, Wolfsburg, Mainz, eine von den 3 Mannschaften, Union in meinen Augen auch absoluter Kandidat und eigentlich Bremen auch. In meiner Augen haben die auch über ihre Verhältnisse gespielt in der Zeit. Und dann sieht das schon unterm Strich, also mit dieser Leistung. Und wir hatten jetzt
Union sind immerhin die einzigen, die den Bayern mal die Stirn gewonnen haben.
Aber wir hatten jetzt wirklich ein großes Auf und Ab. Und da hatte Kai Schiller im Abendblatt auch so eine Meinung zugeschrieben. Der wahre Champion ist Merlin Polzin vom Derby jetzt mit der Aufstellung. Und was er schon, ich sag jetzt mal, alles überwunden hat, ne, irgendwie komplett neue Mannschaft initiiert, dann am Anfang der Fehlstart, dann jetzt nochmal irgendwie diese 5 Spiele in Folge, kein Sieg, die Niederlage jetzt im Pokal gegen Kiel und immer wieder, ich sag mal so, aus dem Loch rausgekommen und die Mannschaft sagt es ja auch und es bewahrheitet sich dann doch irgendwie, wir sind eigentlich zu gut und wir spielen, wenn wir so spielen, steigen wir nicht ab, irgendwie werden wir unsere Punkte holen und das waren jetzt so diese Spiele, wo wir dann, ich sag mal, irgendwie dann die Punkte holen, wo wir die davor dann halt teilweise auch liegen lassen haben. Aber dann mache ich mir auch wenig Sorgen, wenn wir das beibehalten, wenn wir vielleicht sogar nochmal einen Stürmer verpflichten.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir in der Winterpause jetzt noch einen Stürmer verpflichten, dann ist es noch dieses fehlende Puzzlestück, weil alles andere, finde ich, greift ganz gut.
Aber Leute, ich sehe es jetzt schon, dann verlieren wir im Frühjahr schon wieder 2 Spiele, dann kommen wieder die Schlagzeilen. Frühjahrsloch, bla 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 bla. Es geht immer noch darum.
Natürlich, aber es ist schon. Ich finde, also das hätte ich so auf jeden Fall unterschrieben und Mittelfeld sackstark. Zum Beispiel habe ich heute dran gedacht, so ein Pfarrei ist nicht, also vermisst man nicht. Also ist bitter für ihn, aber so, dass der gar nicht im Kader war, ist jetzt auch nicht aufgefallen. So. Und der ist jetzt auch kein.
Er hat
also
halt auch gegen Augsburg, das war nix, muss man ja sagen. Ja,
man hat ihm wohl auch gesagt, so, da muss mehr kommen. Ja. Die, wenn, also du, ja. wir haben, du hast ja alle Chancen bekommen und ja. das war nicht genug.
Das war nicht
Flo Lattner fragt uns, Elf Hartley zurück in die Starting 11 oder bleibt die Dreierkette bestehen? Gute Frage. Torunariga, Vuskovic und Capaldo.
Eigentlich geil, aber ich mag auch Elf Hartley echt.
Ja, mag
gerne
ich auch, aber ich finde, du kannst keinem gerade irgendwas vorwerfen. Nee,
kann man auch nicht. Nee,
aber ich glaube schon, nicht vorwerfen. Ich glaube, dass Torunariga zum Beispiel defensiv gut ist. Nicht sehr gut, aber gut. Und offensiv so dann eher Note 3.
Aber ich finde, nach gerade offensiv hat er zuletzt auch immer mal wieder.
Ja, so dass du, finde ich, ist ihm nicht vorwerfen kannst. Aber es geht halt auch einfach, glaube ich, besser. Und ich glaube, Elf Hartley ist so. Einfach so ein Mühe in allen ein bisschen besser. Also wahrscheinlich ist es jetzt im Detail, dann kannst du ihn auseinandernehmen, die Aussage.
Präziser
aber
vielleicht, auch unkonzentrierter würde ich jetzt.
Also ich, wenn ich sagen, ja, na, ich würde sagen, Elf Hartley rein, Torunariga raus und dann hast du eine gute Dreikette und dann musst du irgendwann mal gucken, wenn Omari, was da los ist. Der hat ja auch nur ein paar Spiele gemacht, da war er ganz stabil. Mhm. Was du dann machst, weil dann ist, also Capaldo ist hinten wirklich ganz gut integriert und eingespielt. Ja, und im Mittelfeld haben wir ja mehr als genug, aber Capaldo ist eigentlich so gut, dass du ihn spielen lässt. Da kannst du wirklich irgendwann sagen, vielleicht auch mal Außenverteidiger, aber der kann irgendwie alles spielen. Aber erstmal abwarten, bis dann hat sich irgendjemand anders verletzt oder irgendjemand anders eine rote Karte geholt.
Wir können ja zwischen Torunariga und Elf Hartley ein kleines Duell und dann sollen sie sich beide so richtig an die Spitze messen.
Ja, vielleicht pusht es sie an. Derby-Sieg, richtig geiler Sonntag. Das war ein grüner Abschluss und jetzt aus den letzten
Spielen. Die Adventssonntage, ja. Die sind geil. Da geht nicht nur die Kerze zu Hause an, sondern auch das Volksparkstadion wird und entzündet.
Das sind die Punkte, die wir brauchen zu Hause. Die Spiele, die müssen geholt werden. Also das ist, da sind wir auf einem guten Weg.
Jetzt gute Überleitung, Muchel, weil ja? Ich glaube, in der sogenannten Pre-Zero Arena, die wohl für Zero Support von den Hoffenheim-Fans steht, könnte es ein kleines Heimspiel werden. Weil das, was da in diesem Stadion los ist, jedes Mal, wenn ich die Konferenz gucke, kann ich meinen Augen nicht trauen, wie leer die Ränge sind. Das ist unfassbar. Und so wie ich unsere Jungs und Mädels kenne.
Dabei stehen sie auf dem fünften Platz.
Die spielen echt guten Fußball, ne? Aber so wie ich unsere Jungs und Mädels kenne, werden da ja einige mitreisen und ordentlich laut sein und bestimmt lauter sein als die Leute, die da sich's auf den Rängen gemütlich gemacht haben.
Also Heimspiel am Wochenende jetzt gegen die TSG Hoffenheim
in der Pre-Zero Arena.
Pre-Zero.
In Sinsheim.
Ey, es klingt auch schon scheiße.
Direkt an der Autobahn.
Pre-Zero.
Pre-Zero.
Und Hoffenheim
aktuell Fünfter mit 23 Punkten nach 13 Spielen, Tordifferenz von plus 6. Also wir gehen als klarer Underdog ins Spiel, muss man aber an der Stelle auch nochmal sagen. Die haben 35 Tore schon erzielt diese Saison, wir 14. Aber gut.
Haben jetzt gerade am Wochenende 2-0 gegen Dortmund verloren.
Ja.
Und
deswegen hatte ich dieses Spiel geguckt, nur 1-1 gegen Mainz gespielt. Da wollte ich wissen, was da los war. Haben aber einen absoluten Banger im Tor, kann ich schon mal vorwegnehmen. Oliver Baumann. Nationalkeeper, über 500 Bundesliga-Einsätze. Der Typ ist natürlich eine Bank. Genau. Und haben gegen Mainz nur 1-1 gespielt, dafür aber gegen Leipzig 3-1 gewonnen. Also die haben irgendwie wilde Schwankungen, dann gegen 3-0 gegen Augsburg gewonnen letzte Woche. Und wie gesagt, ich glaube, für uns könnte es eine Rolle spielen, wenn viele HSV-Fans mitreisen und da ordentlich Lautstärke in den Kessel bringen. Und ansonsten kann man zu dem Hoffenheimer Spielweise sagen, dass deren Erfolgsmodell ganz klar Strafraumpräsenz ist, gute Seitenverlagerung, und die rotieren sehr, 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 sehr viel. Also andauernde Positionswechsel, irgendwie jeder Spieler mal überall so gefühlt. Und da sind sie sehr, sehr, sehr flink.
Okay. Ich habe nur immer Aslani, ist immer bei mir so ein Begriff.
Der hat auch schon 5 Saisontore und ist damit Torschütze Nummer 1 bei Hoffenheim mit der Rückennummer 11, Mittelstürmer. Tim Lemperle kennen wir noch Köln. Aus Köln, ja. Rückennummer 19, hat auch schon 4 Saisontore, also vor denen muss man sich ein bisschen in Acht nehmen.
Was ist mit so Kramaric, spielt der da auch noch?
Kramaric hat schon 3 Saisontore, spielt offensives Mittelfeld. 27 ist auch auf jeden Fall ein Faktor. Habe ich mir aufgeschrieben. Dann haben die so einen ganz jungen Touré, links außen spielt er, also ist dann quasi Dompés Gegner, wenn er denn spielt. Und Der hat auch schon 2 Saisontore, stand zweimal sehr glücklich. Und
Elfenbeinküste, alle heißen da Touré. Gab es nicht auch Yaya Touré und Blabla Touré, die heißen irgendwie alle Touré, ne? Touré. Ja, ist gut, wie Müller. Ja. Touré de Müller, das ist der Elfenbeinküste.
Ja, also da ist gibt schon, und Prömel mit der Rücknummer 6 hat auch schon 4 Saisontore. Also da gibt schon einige, die irgendwie knipsen können. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, da erwartet uns ein schnelles Spiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir erstmal tiefer hinten stehen und dann versuchen, daraus irgendwelche mutigen Konterchancen nach vorne zu generieren. Aber da sei erstmal Obacht geboten, würde ich behaupten.
Ein Sieg jetzt aus den nächsten beiden Spielen bis Weihnachten wäre natürlich mega. Hoffenheim oder gegen Frankfurt. Was würdet ihr glauben, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher?
Aktuell gegen Frankfurt tatsächlich. Also wie gesagt, bislang habe ich, glaube ich, vielleicht in meinem ganzen Leben einen Sieg gegen Frankfurt irgendwie aktiv mitbekommen. In der Zeit, in der ich zum Fußball gehe, weil die Frankfurter irgendwie uns eigentlich nicht liegen, aber jetzt aktuell, ich weiß nicht, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl und kann mir vorstellen, dass, weil auch wieder Heimspiel, dann irgendwie, weiß ich nicht, die Frankfurter Fans, das ist auch schwierig.
Aber Heimspiel ist das.
Ja.
Und nicht nur du siehst es so, auch Tipico. Quote Sieg gegen Frankfurt 2,7 und gegen Hoffenheim 4,0. Also,
wisst ihr, was ich eigentlich gestern vor dem Spiel getippt habe?
Nee.
Eine ganz wilde Wette. Und zwar, ich schaue hier gerade rein, abgeschlossen. Ich habe nachher nicht gewonnen, weil mir ein Tipp natürlich gefehlt hat. Und wie der Klassiker immer.
Bayern oder sowas.
Nee, ich habe getippt, schießt Luka Vucevic ein Tor?
Ja. Lecker.
Ah. Achterquote. Dortmund habe ich auch richtig getippt. Und bei Neapel gegen Turin schießen beide ein Tor, habe ich auch richtig getippt. Was ist nicht reingegangen? Real Madrid. Come on.
Ja, bitter. Und Alonso kurz vorm Aus.
Kurz vorm Aus. Das hat
die Kabine wohl verloren.
Ah. Ja. Trotzdem jetzt gegen Hoffenheim. Was tippt ihr? Auswärts, Heimspiel, auswärts in Hoffenheim.
Boah, 1-1. Maximal 1-1, ja. Da, mehr ist da, glaube ich, nicht zu holen.
1-1 würde ich mitgehen, tatsächlich, ja. Also dreimal 1-1 hier, da sind wir uns so. Eigentlich waren wir uns schon lange nicht mehr.
Nee, stimmt. Was auch
4 Punkte aus den letzten beiden Spielen, das wäre ein Traum.
Das wäre ein Traum.
3 wäre auch schon.
Aber hör mal, letzte.
Ja, wenn wir jetzt 1-1 spielen, dann wäre 3 schwierig.
Ja, ich würde 3 auch unterschreiben.
Ach so.
Rein theoretisch. Also das wäre dann schwierig, richtig, aber
4, ja. Dann wieder. Ja. Nein, aber... Auch, ne? Oh Mann. Nein, aber es wäre geil, weil die letzten 2 Spiele sind ja schon mal 6 Punkte davor, ein Unentschieden gegen Dortmund. Ja. Das bockt.
Fährst du?
Nein, ich bin ein paar Tage in New York, deswegen...
Geil.
Nur kann
geil.
Ich tatsächlich nicht... nach Hoffenheim, das ist dann das zweite
New York Spiel, geht auch vor Sinsheim, würde ich sagen.
Ja, Sinsheim, New York, fast das gleiche.
Habt ihr euch MLS-Finale angeguckt?
Ja, habe ich tatsächlich mir angeschaut. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Müller das Ding gewonnen hätte.
Ja, mich auch. Ich habe so
Ich habe nur Beckham-Fotos gesehen, wie er mit dem Pokal posiert.
Ich habe eine halbe Stunde geguckt.
Welche halbe Stunde?
Erste Halbzeit so.
Okay, weil zweite Halbzeit war, muss ich sagen, hat die Whitecaps ja mit Schonlau, der ja auch spielt, aber immer noch verletzt ist, haben sie echt Gas gegeben.
Und ja, hast du auch schon, da waren die auch schon
ja,
besser.
Ja.
Du hast halt immer mal so einen geilen, so ein Messi ist halt auch der Gold wert bei so einem Spiel. Ne? So die Abwehr ist dann ein bisschen noch vogelwild da, ist alles nicht so nah dran. Sind die Spieler, kannst du noch irgendwie einen Pass stecken, mal ein bisschen laufen und einer schnitzt dann doch mal irgendwie noch so. Deswegen sind solche Spieler da schon am Müller auch geil, auch geile Kopfballablage und so, ja, wo der Typ dir nicht mal. Also schon, war schon gebockt. Stimmung so ein bisschen, wo ich dachte so, erst eingestartet, so, was ist ja hier irgendwie so ein bisschen Volksfest, so Vuvuzela, dachte ich fast irgendwie so in Südafrika.
Viele Stimmung, Trommeln.
Ein bisschen anders auf jeden Fall als in Deutschland.
Ja.
Gestern wurde aber ja nicht nur die DFB-Pokal-Auslosung für die Herren gemacht, sondern auch für die Frauen. Und die
aktuell gerade spielen, 18 Uhr jetzt gerade gegen Köln.
Gerade gegen Köln, aber das in der Liga, ne? Oder
DFB-Pokal? Ja, in der Liga
spielen. Und DFB-Pokal müssen unsere Frauen gegen die Bayern-Frauen ran tatsächlich im Viertelfinale. Ja, da bleibt nur Daumen drücken, würde ich sagen. Es ist sehr unrealistisch, aber 11. März 2026 ist bestimmt ein geiles Spiel, wenn die, können wir vielleicht das Volksparkstadion mal wieder richtig brechend voll machen.
Sei den Mädels auf jeden Fall gegönnt.
Wann ist das Singen?
Morgen. Morgen ist Adventssingen im Volksparkstadion und ja, Linus Bruhn, dann
Wolf Zukowski,
der Seemannschor aus dem Hamburger Seemannschor, so ein Shanty-Chor, dann der Supporters-Chor und wir mit Abschlag
und Muchel von Abschlag.
Yeah. So, und ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie viele Tickets verkauft worden sind. Ich tippe mal vielleicht so 15.000.
Cool.
Ja. Ist,
ich glaube, vielleicht nicht ganz, aber nee,
okay.
Also, ja,
man sieht nicht, wie viele auf der Nordtribüne verkauft worden sind. So von den Sitzplätzen gibt es so den A-Rang, der unten fast voll ist, und oben im B-Rang ist auf der Westtribüne auch fast alles oder vieles voll. Also,
ja. Aber es wird trocken. Also morgen Vormittag soll es ein bisschen regnen, aber ab mittags, 13 Uhr, soll es trocken werden. Auch nicht zu kalt, was ich ganz geil finde. Ja. Also 12 Grad soll es abends noch sein.
Nicht zu kalt im Dezember, 12 Grad finde ich schon ganz schön warm.
Ich habe geschwitzt am Sonntag im Stadion. Ich dachte, das wird gar nicht mehr auf. Ich war vor dem Spiel geduscht, bin nach Hause direkt wieder unter die Dusche, weil es war so heiß. Eieiei.
Nächstes Mal den Wetterbericht schauen.
Ja, nächstes Mal komme ich auch im T-Shirt, wie die ja immer ganz unten steht.
Ja. Ach, Mann, ey, Derby-Sieg, das war so wichtig und tut so gut gegen die scheiß Bremer dort jetzt das. Ja.
Horst Steffen am Ende nochmal so im Interview so richtig beschissen gesagt, jetzt sind aber keine guten Gewinner, richtig unfair. Und ich denke mir so, Alter.
Habt ihr nach dem Spiel noch gesehen, Rössing Lelisit?
Ja!
Der kleine Mann.
Ja.
Es gab doch noch so eine Tumulte direkt vor der Bremer Bank. Und Rössing Lelisit hat sich da hingestellt und hat irgendwie so gejubelt und hat sich vor der Bremer Bank aufgebaut. Und daraufhin sind sie alle ein bisschen durchgedreht. Und
das ist geil.
Gab noch eine gelbe Karte für Remberg. Ja, das ist leider jetzt gesperrt
gegen Hoffenheim. Das bockt gar nicht, aber gut.
Ja, ist trotzdem eine Position, die wir noch am ehesten irgendwie doppelt und dreifach besetzt haben. Also
irgendwie 90. plus 7 oder was war da los?
Es war quasi auch in dem Gerangel, gab es die gelbe Karte von dem Schiedsrichter. Damit jetzt mit der fünften gelben Karte gesperrt.
Nicht?
Und lieber... Ja,
das heißt, viele sagen besser als gegen Frankfurt, dass er
habe ich auch gerade überlegt.
Aber laut Tipico hast du höhere Siegwahrscheinlichkeit gegen Frankfurt. Tipico weiß wie immer alles besser.
Wir müssen auf jeden Fall überlegen, wie wir uns Luka Vucevic irgendwie gönnen können, wie wir den Jungen hier halten können. Der Junge mit seinen 18 Jahren, es ist einfach brutal, was der da spielt.
Aber unglaublich mit Lokonga, ne? Ich meine, 300.000 hast du für den
Stimmt,
Fußball.
Das ist auch so richtig krass. Schnäppchen,
Und ist jetzt wie alt ist der? Der ist noch nicht so alt, Mitte 24, ich habe gar keine Ahnung. Und ist jetzt ja dann schon je nach Alter, weiß ich nicht, aber schon irgendwie 4-5 Millionen wert. Beziehungsweise hätten wir ihn für 3 Millionen gekauft, wäre er jetzt bestimmt schon 5-6 Millionen wert. Also das
26.
Ja, doch, ist doch ganz, ist noch in Ordnung. Mit 23 natürlich nochmal geiler, aber.
Das war gestern, das hat bei The Zone auch noch dieser eine Dude gesagt, also wo gibt's denn in der Bundesliga noch jemanden für 300.000 Euro so ungefähr und
das ist
gut. Jetzt nicht mehr.
Ja. Brauchst du.
Das haben sie gute Arbeit gemacht.
Was wir aber auch noch machen müssen, Jungs, und das ist jetzt, weil es hier schon zum Jahresende zugeht, wir müssen uns überlegen, wo, wie und wann wir unsere nächsten Auswärtsfahrten im Jahre 2026 planen. Denn das war bislang mau. Das letzte Mal waren wir in der zweiten Liga unterwegs. Und ich
Zusammen.
Ja.
Bei mir war es jetzt bisher nicht so mau.
Also ich war auch unterwegs, ich weiß nicht, ob du unterwegs warst.
Schon ich bin immer unterwegs.
Ja, was haben wir denn für Auswärtsfahrten in der Rückrunde? Also wir starten im Januar mit Freiburg. Dann ist die nächste Auswärtsfahrt, die wir mit dem HVV machen können, gegen die Zecken. Und dann kommt Heidenheim. Heidenheim, ist schon eine miese Tour. Mainz.
Oh ja,
Mainz, das Stadion ist halt mega kacke. Es liegt wirklich so wirklich richtig außerhalb in Mainz. Ja. Ne? Also es ist richtig unsexy. Wolfsburg, dann
so geil.
Dortmund. Dortmund.
Dortmund ist eigentlich ein Muss.
Ende März Dortmund, dann Stuttgart.
Stuttgart finde ich auch geil.
Ja,
war ich noch nie.
Ich war noch nie in Stuttgart im Stadion.
Okay, ja. Bremen haben wir dann noch auswärts, Derby, Auswärtstour.
Das letzte Mal, als ich in Bremen war, musste ich noch unterm Dach stehen. Ich habe gehört, das haben sie geändert.
Ja. Dann Frankfurt und dann das letzte Auswärtsspiel am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Das könnte man natürlich verbinden noch mit dem Wochenende, dass man davor noch in Düsseldorf irgendwie ein bisschen feiert und dann am nächsten Tag dann...
Du denkst in die richtige Richtung, Muchel, das gefällt mir.
Okay, also wir planen noch was.
Düsseldorf.
Bisschen Altbier trinken.
Leverkusen. Ich glaube, da werden wir nicht auf die Einzigen sein, die auf diese Idee kommen.
Ja.
Das so zu handhaben.
Aber finde ich gut.
Ja.
Schön, dass wir das auch schon mal angegangen sind.
Gut. Also
müssen wir uns nur noch um den Rest kümmern.
Ja. Kai besorgt uns sicherlich wieder Tickets.
Ich gehe davon aus,
ja. Wenn er eins kann, dann sowas.
In diesem Sinne,
nur der HSV.